Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ich gewinne die Wahl nur durch die Unterstützung der Wähler. Und es wäre nicht gut, wenn Muslime mich nicht wählen würden. Aber auch ohne ihre Stimmen werde ich die Wahl gewinnen. Jedoch bin ich nicht bereit, ohne eine Gegenleistung etwas für sie zu tun. Wenn Muslime mich dann später nach Jobs fragen, nun, dann kann ich ihnen auch nicht weiterhelfen.
Das hat die Politikerin Maneka Gandhi von der hindu-nationalistischen Partei BJP während der Parlamentswahlen in Indien gesagt. Viele Inder haben ihre Rede heftig kritisiert, denn damit feindete die Hindu-Nationalistin die Muslime an in einem ohnehin schon aufgeheizten Wahlkampf. Während der Wahl kam es mehrfach zu Straßenschlachten zwischen Hindu-Nationalisten und Muslimen und anderen Oppositionellen. Am Sonntag sind die Parlamentswahlen dann nach 6 Wochen zu Ende gegangen. In der größten Demokratie der Welt mit 600 Millionen abgegebenen Stimmen hat es ein paar Tage gedauert, bis alle ausgezählt waren. Heute werden die ersten Ergebnisse bekannt gegeben. Mein Kollege Benedikt Schulz war in Indien unterwegs und hat die Parlamentswahlen zeitweise mitverfolgt. Guten Morgen, Benedikt.
Guten Morgen.
Was ist denn schon durchgesickert? Kann man schon was zum Wahlergebnis sagen?
Ja, also noch wird gezählt, aber es ist schon relativ eindeutig, dass die Regierungspartei BJP und Premierminister Narendra Modi sich auf weitere 5 Jahre einstellen können. Es gibt die Exit Polls, also diese Nachwahlbefragungen, die haben schon am Sonntag relativ eindeutig gezeigt, es gibt eine deutliche Mehrheit. Mutmaßlich wird sogar der Vorsprung ausgebaut. 2014 gab es ja sogar eine absolute Mehrheit. Und wenn man jetzt noch die ganze Parteienallianz dazu zählt, also alle Parteien, die von der BJP zusammen mit angeführt werden, werden es sogar noch mehr Sitze sein. Das heißt, es wird jetzt weitere 5 Jahre BJP die Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach geben.
Modi und seine BJP wird vorgeworfen, das Land in den vergangenen Jahren tief entlang religiöser Grenzen gespalten zu haben, vor allem zwischen den Hindus und den ca. 180 Millionen Muslimen im Land. Die BJP gilt als radikal religiöse, nationalistische Partei. Dahinter steht eine politische Ideologie, die als Hindutva bezeichnet wird. Was genau ist das?
Also es hat, anders als der Name suggeriert, Hindutva, Hindutum zu Deutsch, eigentlich mit Religion gar nicht so viel zu tun. Es ist eine politische Ideologie, die hat mehr zu tun mit diesen Nationalismusbewegungen in Europa seit dem 19. Jahrhundert, mehr als jetzt mit religiösem Fundamentalismus. Und sie trägt deutliche völkische Züge und sie ist auch voll von politischer Mythenbildung. Und wie andere Nationalismen, auch eben in Europa, zieht sie einerseits sozusagen auf die Gemeinschaftsbildung, auf das Wir, aber eben auch etwas, was einen die anderen benötigt, also auch auf Abgrenzung. Fangen wir mal mit dem Wir an, Hindu, und das bedeutet wirklich in diesem Sinne ein vollwertiger Bewohner des indischen Subkontinents. Das ist jemanden, für den Indien das Vaterland, Pitrabhumi heißt das, ist und zugleich das Heilige Land, Punyabhumi. Und in gewissem Sinne ist da die Religion, der Hinduismus, das verbindende, gemeinschaftsstiftende Element, aber jetzt eben nicht im transzendenten Sinne, sondern eher im Sinne, dass man einem Kulturkreis angehört. Also im weitesten Sinne eher vergleichbar mit einer vermeintlichen christlichen Leitkultur. Und für die Hindu-Nationalisten gehören die landfremden Religionen nicht dazu. Christen, Juden und eben vor allem die Muslime. Und klar, die Abgrenzung, wir haben es ja gerade schon gehört, richtet sich vor allem gegen die Muslime. Muslime werden als Feind dargestellt des Hinduismus, als Bedrohung durch die Gesellschaft, durch die enormen vermeintlichen Geburtenraten, die die Hindus in naher Zukunft zur Minderheit im eigenen Land machen können. Kommt uns hierzulande ja auch bekannt, diese merkwürdige These. Anders dagegen ist es bei Buddhisten, Sikhs und Parsen. Die gelten dann sozusagen als Hindu oder als ja zum Land gehörende Religion. Wichtig ist aber, das Fundament, auf dem diese politische Ideologie aufbaut, ist Religion, aber mit dem eigentlichen Wesen dieser konkreten Religion hat es eigentlich eher wenig zu tun.
Inwiefern?
Na, der Hinduismus kennt ja zahllose, tausende Gottheiten und auch die über sehr lange Zeiträume entstandenen Schriften, die legen ja sozusagen die Idee einer fundamentalistischen Religion überhaupt nicht nahe. Und die Texte, die wir da sprechen, sich teilweise oder es gibt unterschiedliche Fassungen, anders als bei uns, beziehungsweise man würde dort nicht sagen, dieser Text, der ist jetzt kanonisch und dieser ist es nicht. Und der Hinduismus hat auch gar kein Problem mit anderen Religionen oder Göttern. Also wer jetzt in einem indischen Taxi sitzt zum Beispiel, kann häufig auch mal dort eine Marienfigur oder so sehen, ohne dass das jetzt ein Christ wäre, sondern eben doch eben ein Hindu. Und die Hindutva, die ignoriert jetzt sozusagen diese theologische oder diese göttliche Diversität, so will ich es jetzt mal nennen. Und was jetzt passiert, ist, dass bestimmte Schriften nachträglich kanonisiert werden, dass bestimmte Götter, vor allem der Gott Ram oder Rama, in ihrer Bedeutung erhöht werden. Und so weit, dass sich radikale Hindus sogar dazu hinreißen lassen, eine ganze Moschee dem Erdboden komplett gleich zu machen, weil an Ort und Stelle vor Jahrhunderten mal ein Ram-Tempel gestanden haben soll. Und auch die Verehrung von Kühen, für die ist Indien ja berühmt, das weiß, das kennt man. Und die hat ja auch dazu geführt, in den vergangenen Jahren vor allem unter der BJP, dass es zu Gewaltexzessen kam gegenüber Muslimen, die tatsächlich oder auch nur vermeintlich Rindfleisch gegessen haben. Auch diese ja, radikale Verehrung von Kühen, die ist in den alten Schriften so gar nicht angelegt. Zumindest nicht in der Eindeutigkeit, wie es radikale Hindu-Nationalisten das Glauben machen wollen. Und spannend ist auch, die wissenschaftlichen Texte über die Religion werden kritisiert. Sie werden teilweise verboten in der akademischen Welt. Bekannt ist vielleicht der Fall Wendy Doninger, die US-Indologin, deren ganzes Buch in Indien an indischen Hochschulen inzwischen verboten wurde. Und der freie Diskurs über solche Fragen ist eingeschränkt. Wie passt das alles zusammen mit dieser eigentlich doch sehr, sehr pluralen Religion? Und die Antwort ist eigentlich überhaupt nicht, meine Meinung. Es passt aber zusammen mit der Absicht für die Mehrheit der Gesellschaft, eine gemeinsame, ja, kulturelle Klammer zu finden. Und auch die Geschichte des ganzen Subkontinents wird sich zurecht gebogen. Zum Beispiel versuchen Autoren, die Theorie der arischen Einwanderung zu widerlegen. Also ganz kurz, die meisten Historiker gehen ja davon aus, dass im 2. Jahrtausend vor Christus die indoarischen Stämme nach Indien eingewandert sind und seitdem dort leben. Die Hindu-Nationalisten, die behaupten jetzt aber, die Hindu-Arier hätten immer schon dort gelebt und seien die eigentlichen Ureinwohner. Und das machen sie deswegen, um auch die Differenz zu den Muslimen zu betonen. Denn die sind in dieser Sichtweise die vermeintlichen Invasoren. Und über dieses Phänomen habe ich, die Geschichte umzuschreiben, habe ich ausführlicher sprechen können mit dem regierungskritischen Journalisten Naresh Fernandez. Und er sagt es so, wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert die Gegenwart.
Who controls the past, controls the present. They're creating a simplistic narrative.
Sie schaffen ein ganz simples Narrativ. Muslime sind da die Unterdrücker, Hindus sind die Opfer durch eine über tausendjährige muslimische Fremdherrschaft. Zuerst wurden wir von den Muslimen beherrscht, dann von den Briten, dann von der Kongresspartei und erst seit 2014 spricht Indien mit seiner eigenen Stimme. Es ist gefährlich, wenn die Mehrheit einer Gesellschaft davon überzeugt wird, dass sie es ist, die unterdrückt wird.
And this is what this government does very well.
Also neben der Religion haben wir auch eine klassische politische Mythenbildung.
Die hindu-nationalistische Partei BJP war ja lange Zeit eine Randerscheinung in der indischen Politik. Aber dann ist sie durch die Decke gegangen und jetzt ist sie, wie du vorhin geschildert hast, seit längerer Zeit Regierungspartei. Warum sind mittlerweile so viele Inder empfänglich für diese Mischung aus bestimmten hinduistischen Vorstellungen und Nationalismus?
Also es gibt nicht die eine Antwort darauf. Natürlich, man muss sagen, der Erfolg hat auch mit Narendra Modi zu tun. Sehr charismatischer Politiker, hat schon seinen eigenen Fernsehsender, ganz kurios. Und hat aber auch damit zu tun, dass die wichtigste Oppositionspartei, der Indian National Congress, die Kongresspartei, eben in einer echten strukturell schwachen Lage einfach zurzeit ist, schon länger ist. Und die regionalen Parteien, die deutlich stärker sind, aber eben nur regional stark sind, die können dem nicht viel entgegenhalten. Aber jetzt zurück zum Hindu-Nationalismus. Warum wirkt er immer noch? Man muss ein bisschen auf die Geschichte der Indischen Republik schauen. Indien als Staat ist ein Konstrukt und es gibt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Fast 30 Bundesstaaten, ähnlich viele Amtssprachen. Was hält das Land zusammen? Das ist die Frage, die implizit die Geschichte dieser Republik eigentlich seit der Unabhängigkeit bestimmt. Und die Antwort, die Menschen wie Gandhi und Jawaharlal Nehru gegeben haben, also der erste Premierminister, die Antwort ist eine freie Gesellschaft, die jedem die gleichen Rechte und Chancen einräumt, egal welche Religion, Geschlecht, Kaste jemand angehört. Aber in dieser Hinsicht ist der indische Staat, wenn man so will, ein Versprechen, das eigentlich seit rund 70 Jahren nie wirklich eingelöst wurde. Vor allem das Kastenwesen, längst aufgehoben, gibt es gar nicht mehr, ist bestimmt trotzdem so einen sozialen Alltag bis ins Detail. Und die Hindu-Nationalisten, deren Antwort ist, eben zu sagen, Hindu sein als gemeinsame Klammer, und damit schlagen sie offenbar in eine Lücke, weil das Identitätsangebot der Kongresspartei, der anderen, der Liberalen, der pluralen Inder eben offensichtlich so nicht tragt. Und das ist der Erfolg, den die BJP macht, und das ist die Lücke, in die sie seit Jahren stoßen.
Vielen Dank an meinen Kollegen Benedikt Schulz. Er war gerade in Indien unterwegs und hat die Parlamentswahlen dort zeitweise mitverfolgt. Heute werden in Indien die ersten Ergebnisse der Wahlen bekannt gegeben.